Die Welt dreht sich immer schneller. Wir haben alles gekauft. Wir haben alles gefühlt. Wir haben alles gefickt. Was willst du noch? Natürlich. Eine neue Folge von Fest und Flauschig.
Hi.
Guten Abend.
Hey Leute da draußen. Schönen
hallo
guten
Berlin.
Abend.
Hallo Köln, hallo Mannheim, hallo Stuttgart, hallo Kassel.
Hey, hey, hey.
Hallo Kassel, ganz besonders hallo Kassel. Hallo Nürnberg.
Göttingen.
Hallo Österreich.
Unsere Freunde der Schweiz.
Hallo Binz. Binz.
Ihr Binz. Spitze aus.
Binz.
Danke, Leute, danke.
Darf ich Janni, ganz kurz begrüßen? Ganz kurz begrüßen. Olli Schulz, 44 Jahre alt. Hier ist er. Guck mal hier.
Oh. Warum lachen? Ey.
Hallo, Gott.
Schaut euch mal Janni an, der ist auch nicht gerade so frisch
mehr. Hallo, grüß euch, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir sind live drauf heute bei Fest und Flauschig.
Genau, die Live-Sendung.
Die Live-Sendung, das ist das Motto. Heute ist die Live-Sendung, das ist ein neuer Test von Spotify. Zum allerersten Mal in der Geschichte von Fest und Flauschig sind wir heute live drauf. Und zum Beweis, dass wir wirklich live drauf sind.
Ja, sag mal.
Hier kommt jetzt, ganz kurz, ja. Hier kommt jetzt die Uhrzeit zum Beweis, dass wir live, die Uhrzeit ist min ol ein.
Und genau. Jan, so. Ganz toll, das erste Mal Spotify, immer neue Ideen, diesmal vor eigenem Publikum, ja. Die Leute sind tierisch gut drauf, wie du merkst.
Mensch, das ist ja wie auf dem, das ist ja hier ja, wie bei einem Kristallauftritt, wie in der Kristallnacht in der Lanxess Arena.
Genau.
Kristall, der ist
herrlich.
Dick. Den finde ich lustig. Lass mich ganz kurz. Olli, ganz, liebes Publikum, lass mich ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Kölner Stadtanzeiger vorlesen. Ein Ausschnitt aus einem Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger diese Woche.
Ja.
Ich lese es mal kurz vor. Was er in der mit 12.000 Besuchern am Samstag ausverkauften Lanxess Arena und auch sonst wo auf dieser Welt, aber ganz sicher nicht darf, zu Anfang der Show die Stimmung aufputschen mit dem Aufschrei, lasst uns die Bude abfackeln, jetzt ist Kristallnacht. Und wer hat diese
gigantische... Hat er das wirklich gebracht?
Er hat es wirklich gemacht. Er hat es gemacht. Köstlich. Weil in der Reichskristallnacht, da sind ja Synagogen angesteckt worden.
Und genau, Wahnsinn.
Menschen aufgrund ihrer Religion durch die Straßen gejagt und ermordet worden. Hallo Köln, ich bin's der dicke Chris. Darf er das?
Natürlich
darf er das.
Comedy
darf
er
das. Was?
So. Der darf das natürlich. Ja, ja, so, jetzt alle mal wieder runterfahren. Wir fahren mal alle ein bisschen runter. Ich höre mich gerade gar nicht auf dem Kopfhörer. Ich habe hier irgendwas gerade verstellt gerade, Jan. Aber es ist eine Live-Sendung.
Olli, solange du dich aus dem Herzen hörst, ist das ganz wichtig. Die Menschen hören, die mit dem Herzen sprechen, mit dem Herzen empfangen. Noch eine tolle Meldung, die diese Woche wirklich mich schockiert zurückgelassen hat. Nachdem wir vor einigen Monaten oder Wochen über die geile neue Zeitschrift von Joko gesprochen haben, erschienen, die bei Gruner und Jahr erscheint, sehe ich nun vor wenigen Tagen in den Medienmagazinen dieser Republik. Der Mann, dem wir erst das Magazin angedichtet haben, der bekommt jetzt tatsächlich eins. Es gibt die Eckart. Die Eckart.
Ich weiß, es gibt die Eckart und wir haben ihn groß gemacht. Und wer ist auf diese geniale Idee gekommen? Ich habe keine Ahnung, aber es ist vom Stern. Es ist vom Stern und es geht um gesundes Leben. Wer hätte das gedacht? Da fügt sich ein Puzzle zusammen für mich. Eckart von Hirschhausen, Gesundheit, Zeitung, mega. Und weißt du, wer noch eins bekommen hat? Daniela Katzenberger.
Unglaublich. Warum haben wir noch keine Zeitung? Lieber Verlag Gruner und wir wären bereit jederzeit, Jan und Olli, das Magazin kostenlos. So ein bisschen wie früher die A bis Z. Kennst du die auch aus Nordwestdeutschland?
Wie eine Apotheke, Medi und Zeni. Kennst du noch von der Apotheke Medi und Zeni? Mit dem Poster, mit dem Giraffenposter, was dann lange an der Wand hängt. Das wäre doch so ein Faltblatt in der Apotheke, das Jan und Olli, ja, das wäre noch mal eine Möglichkeit. Eine Seite Poster, andere Seite, also ich krieg so eine kleine, die Olli-Schmuddelecke, da sind so ein paar Herrenwitze bei. Du kriegst den Speakers Corner und wo du dann immer so ein bisschen so erzählst. Ja. Also wir sind bereit, ne, kann man sagen. Wir werden offen.
Ist ganz ungewohnt heute die Live-Sendung, das finde ich aber toll, dass Spotify das technisch möglich gemacht hat. Und das ist eine ganz komplizierte Technologie. Live, und zwar live auf Abruf. Also wirklich Sie klicken auf den Podcast. Sie haben auf den Podcast geklickt und in dem Moment fangen wir an, live zu reden.
Das ist
jedes Mal, wenn Sie draufklicken, ein anderer Podcast, probieren Sie es einfach mal aus. Jedes Mal draufgeklickt, ein neuer Podcast. Olli, wir haben so viel zu besprechen diese Woche.
Ich habe auch so viele Sachen, die ich mit dir besprechen möchte, Jan. Ich habe mir richtig Notizen gemacht und das bedeutet, diese Sendung wird pickepacke voll mit tollen Ideen und tollen Sachen, die wir gesammelt haben.
Das darf man nicht sagen, glaube ich. Das ist Arne Zeigler, hat da Copyright drauf. Das ist Arne Zeigler,
ich weiß. Gesagt.
Und mach es immer.
Aber ganz kurz mit dieser Witz mit dieser Kristallnacht. Ich möchte eine Sache mal kurz nachfragen. Ich habe mal gehört, dass Carlo von Tiedemann auch eine Zeit lang, der hat ja auch im Fernsehen gearbeitet und Sachen angesagt, der wurde mal suspendiert, weil er gesagt hat, so, das war irgendwie eine Dokumentation über die Reichskristallnacht und jetzt geht's hier weiter im Pogrom. Soll er gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja,
also
das ist schon ein guter Wortwitz.
Ja. Guter Wortwitz, aber das natürlich, also hat er das gemacht oder ist das, weil ich finde keine Aufnahme davon bei YouTube. Vielleicht hat einer nähere Informationen für mich.
Ja, wir müssen wieder zurückkehren, humormäßig. Das habe ich jetzt in den Feuilletons in den letzten Monaten mitbekommen. Dem Feuilleton reicht's jetzt, genug nachgedacht. Wieder zurück, Humoristen auf die billigen Plätze. Jetzt wird wieder über Phipps Asmussen gelacht. Jetzt wird wieder abgelacht über Dinge, die nicht so viel bedeuten. Das ist ganz wichtig, weil man braucht den intellektuellen Raum jetzt, um selber Gedanken fassen zu können. Deswegen wünscht sich das Feuilleton, glaube ich, jetzt großflächig vom Humorfach, dass man sich ein bisschen zurückhält. Die Titanic hat diese Woche mega Ärger bekommen, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der, ich weiß nicht, ob er Chefredakteur ist oder noch nicht Chefredakteur, Moritz Hürtgen, von der Titanic, den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, erschossen. Habe ich, glaube ich, das richtig verstanden? Ich glaube, er hat ihn erschossen und das ist in Österreich komischerweise verboten und deswegen gibt es da ein bisschen Ärger.
Wie jetzt erschossen, das verstehe ich nicht.
Die haben so ein Startcartoon auf der Internetseite von der Titanic gemacht, titanic-magazin.de, und da gab es irgendwie so ein Fadenkreuz auf die Brust von Sebastian Kurz, endlich möglich Baby Hitler töten. Und das reichte offenbar schon. Die Stimmung in Österreich ist wirklich AKP-Türkei-mäßig aufgeputscht. Der Rechtsruck macht was mit den Menschen und man denkt jetzt, man kann autoritär durchregieren und die Freiheit der Kunst endet beim persönlichen Beleidigungsgefühl von irgendwelchen Facebook-Hasskommentatoren. Leute, kriegt euch mal alle wieder ein kleines bisschen ein. Wir sind hier immer noch in Mitteleuropa. Noch ist das erlaubt. Ich habe aber ausgelöst davon so ein bisschen Recherche betrieben, dass in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts viele Satiriker Ärger bekommen haben von den Politikern und von Leuten, die Politiker unterstützt haben, weil das denen auch ein kleines bisschen zu weit ging. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt wieder so weit ist, aber es ist tatsächlich eine Sache, die ich immer sehr unangenehm finde. Sollte man nicht machen. Kleiner Tipp, bitte nicht machen. Verklagen Sie niemals einen Satiriker, man kann nur man kann nur verlieren. Kleiner Tipp, man kann nur verlieren. Olli, ich muss mich heute ein bisschen zurückhalten. Ich habe tatsächlich Rückenschmerzen. Ich habe heute Nacht so verkrampft geschlafen. Ich habe heute Nacht geträumt von Dingen, das mache ich gar nicht erzählen. Ganz, ganz schrecklich. Und
Ich habe ein neues Bett. Ich habe ein neues Bett. Mir geht's hervorragend. Ich schlafe so. Bist du ein Weichmatratzen- oder ein Hartmatratzentyp?
Ich bin seit kurzem Federkern-Matratzentyp. Ich habe jahrelang auf so einer IKEA-Matratze geschlafen. Dann habe ich mich von irgendeinem Schaumstoffhandel reinquatschen lassen in so eine 400-Euro-Matratze, die im Bettengeschäft ganz toll aussieht. Dann kommt die so zusammengerollt, mini-klein eingeschweißt zu einem nach Hause. Und man denkt dann die ganze Zeit, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das die Matratze ist. War auch scheiße. Und jetzt bin ich bei Federkern. Bockspringen, mega gut.
Hast du Bockspringen?
Ja, ich habe Boxspring aufgestellt, aus der Turnhalle aufgestellt, immer vor dem Bett.
Dann springst du immer rüber, bevor du ins Bett gehst, genau. Aber auf alle Fälle, das Schlimmste, was ich gemacht habe in den 90er Jahren, das war mal total angesagt. Da bin ich gerade ausgezogen von zu Hause und alle meinten, Futon ist das nächste große Ding. Und dann habe ich mir so eine scheiß Futon-Matratze, die einfach nur so hauchdünn ist, mega hart, und habe da 2 Jahre drauf geschlafen und habe mich gewundert, warum ich jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufwache, bis ich dieses Scheißding aus dem Bett also rausgeworfen habe. Futon ist wirklich, ich finde Futon war mal so eine Richtung, die wirklich nur für Leute war, die auch so Fakir-mäßig drauf sind. Also die wirklich, hast du schon mal Futon gehabt?
Ich habe auch schon mal Probe gelegen auf Futon. Man hat ja so je nach Lebensphase immer so Bett aus oder Matratzen aussuche Tage oder Phasen, wo man dann denkt, jetzt muss ich was radikal ändern in meinem Leben. Ich fange mit meinem Bett an, weil man verbringt ja so viel Zeit in einem Bett. Wussten Sie, dass der Mensch ein Drittel seines Lebens nur schläft? Wissen Sie eigentlich, wie viel Zeit Sie da verwenden für einen Schreibtisch?
Hast du das aus der neuen Eckart? Woher weißt du das aus der neuen?
Der Mensch schläft, wie viele Stunden schläfst du? Was bist du für ein Schläfer? Lang oder kurz?
Letzte Nacht habe ich 10 Stunden geschlafen, weil ich die beiden Nächte davor nur 3 Stunden geschlafen habe. Und es ist wirklich so gewesen, heute Morgen habe ich mich so, wenn man sich eine Zeit lang quält mit wenig Schlaf und dann eine Nacht alles nachholt, dann fühlt man sich fantastisch, wenn man aufsteht. Aber auch nur so ein paar Stunden. Und dann merkt man, dass man dann trotzdem Raubbau an seinem Körper betrieben hat. Ich bin 8,5 Stunden ist meine, perfekt wäre eigentlich, in der perfekten Welt würde ich um 11 einschlafen und würde um 7.30 Uhr aufstehen.
Das Problem ist, seit es Smartphones gibt, man hängt abends immer am Gerät und ist dann wirklich irgendwann so müde, dass man die Buchstaben kaum lesen kann.
Jan, ich hing auch schon am Gerät, als es noch keine Smartphones gab, abends im Bett. Aber das ist was anderes.
Ja, und ich hab festgestellt, je später der Abend wird, je müder ich werde, desto kleiner werden die elektronischen Geräte. Ich fange meistens an mit dem Laptop, dem aufgeklappten Laptop auf meinem Bauch. Dann irgendwann klappe ich hinzu, weil ich denke, ach komm, Laptop muss jetzt nicht mehr sein. Dann mache ich aber noch schnell das iPad an, gucke noch eine Folge Rick und Morty oder Netflix. So, und dann ist dann klappe ich das iPad zu und denke, okay, okay, jetzt schnell mal kurz eben auf dem Handy gucken, was bei Twitter so los ist. Und die Geräte werden immer kleiner und am Ende nochmal irgendwie die uncoole Apple Watch nochmal gedrückt und dann Bussi und ab ins Bett. Ist alles wahnsinnig ungesund.
Dann auch noch immer, und dann ich schlafe immer mit Hörspiel ein, ne? Kopfhörer drin. Ich wollte mir irgendwann so Kissen kaufen mit so Boxen drin, soll es angeblich geben, weil ich immer Angst habe, mich zu strangulieren, aber so ein kleiner Kopfhörer kann so einen dicken Hals nicht erwürgen, das glaube ich nicht, also ein Kabel. Aber ich habe immer abends immer Hörspiel und es ist bei mir genauso. Erst Laptop, dann so, hör mal auf mit dem Scheiß, jetzt noch Laptop gucken. Ah, das iPad kann man nochmal, das kann man ganz schnell weg. Da lügt man sich selber so ein bisschen an. Und dann gucke ich auch noch eine Folge Rick und Morty. Ich habe alle 3 Staffeln, glaube ich, jetzt 2-mal durchgeguckt. Wie weit bist du?
Ich habe jetzt die 3. Staffel diese Woche beendet und war wirklich enttäuscht, dass es zu Ende ist, weil das Besondere an Rick und Morty ist, es wird tatsächlich, das ist ungewöhnlich für eine Comicserie, über die Staffel eine Geschichte erzählt. Oder zumindest gibt es stärkere verbindende...
Fanden viele nicht so gut, die 3. Staffel, weil es halt dieses verbindende Element gibt. Ich fand sie trotzdem sehr unterhaltsam.
Sehr, sehr unterhaltsam. Das ist eine absolute Mindfuck-Folge, die in der 2. Staffel war, die Mindfuck-Folge, wo diese komischen Traumwesen kommen, die sich in die Erinnerung einnisten. Oh, und jetzt fand ich in der 3. Staffel die Nummer mit der Gurke, alter Schwede. Mhm. Vor allem frage ich mich, welcher Sender das abnimmt. Weißt du, bei welchem Sender das im Original läuft? Hast du eine Ahnung?
Also Deutschland TNT, das ist Sky, aber in Amerika, das weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung.
Das müssen ja auch total durchgeknallte Redakteure. Was ist das?
Wer ist das? Adult Swim, das ist aber die Adult Swim, ist das nicht aber die Produktionsfirma, die so heißt? Adult Swim, oder ist das ein Sender?
Ich glaube, das ist so eine online, edgy Internet-Ding. Da frage ich mich wirklich, welcher Redakteur da sitzt, weil das wissen vielleicht viele nicht. Ich muss mal ganz kurz erklären, wenn man eine Fernsehsendung produziert, man macht das quasi in einer Produktionsfirma mit seinem coolen jungen Team und dann kommt man mit dem, was man für lustig hält, zum Sender, diese Videokassette. Der Sender guckt sich das dann an und schüttelt den Kopf und sagt, nee, das ist nicht lustig, da müssen wir nochmal kurz Lacher drunter und am Ende muss nochmal mit Michael Mittermeier auftreten und mit der Schirmmütze nach hinten Fernsehwitze erzählen, damit das richtig ankommt. Und da frage ich mich, welcher Redakteur Rick und Morty abgenommen hat und so durchgewogen hat. Wirklich, wirklich, wirklich gut.
Es ist, und wenn man sich die beiden Typen anguckt, dann weiß man, dass die auf alle Fälle irgendeinem berauschenden Mittel zugeneigt sind. Also das ist, aber da kommt dann auch wieder, da trifft sich das dann wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so völlig, also das ist so absurder Kram. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch Nerd-Talk, den viele Leute gucken die Serie nicht. Jan, ich würde gerne ganz kurz, bevor wir irgendwas Wichtiges machen, 5 Minuten mit dir über Musik reden, wenn das auch in deinem Sinne ist, weil wir sind bei Spotify, das ist ein Musikanbieter. Und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, weil du bist ja in erster Linie, obwohl du wirklich eine wirklich wahnsinnig musikalische Ader hast, bist du ja auch ein Konsument, der viel Musik hört. Und ich frage ganz ehrlich jetzt, ich habe heute mit meinem Produzenten und den Musikern geredet, ich bastel jetzt gerade an der Platte, wir sind fast fertig, bla bla bla, ich will keine Werbung machen, aber das Konzept der Platte an sich, ist das eigentlich völlig überholt? Wer hört sich noch eine ganze Platte von vorne bis hinten an? Auch in Zeiten, in denen wir nun mal leben, wo es alles möglich ist anzuklücken, du keine Platte mehr hörst und auch nicht mehr mit der Nadel und so weiter, wissen wir alles, haben wir alle drüber geredet, aber das Konzept der Platte, ganz ehrlich an sich, ich habe mir die neue Platte angehört von den Kings of Leon, den ersten Song finde ich super und den letzten, ansonsten habe ich den Rest nicht mehr gehört. Killers auf der neuen Platte, 3 gute Songs, Queens of Stone Age, mittelmäßig, Arcade Fire fand ich sehr langweilig, also ich habe mir alles mal angehört, was gerade am Platte rausgekommen ist. Und dann frage ich mich, der selber natürlich jetzt irgendwie als Musiker interessiert ist, wie weit ist es überhaupt noch sinnvoll, eine ganze Platte, man quält sich ein ganzes Jahr, schreibt Songs mit 14, 15 Songs rauszubringen und nicht einfach EPs zu machen, das ganze Jahr über zum Beispiel, immer wieder mal 3 Songs oder 2 Songs. Ganz ehrlich, was meinst du? Findest du, dass es noch geil ist, eine ganze Platte vom Queen? Wann hast du das letzte Mal eine ganze Platte gehört?
Das ist schon ewig her tatsächlich und ich kann das kenne das Problem auch aus der Fernsehwelt. Macht das noch Sinn, Fernsehsendungen zu machen? Oder konzentriert man sich wirklich nur auf die Highlights und produziert so einzelne Clips und stellt die dann ins Internet? Das ist letztlich eine Frage, die, glaube ich, total eng mit der Digitalisierung verbunden ist. Und ich halte viel davon, tatsächlich, also jetzt bei Fernsehsendungen in Serie zu produzieren und Werke abzuliefern, die auch von unterschiedlicher Qualität sind. Weil ich glaube, wenn du nur die Highlights raushaust, wenn du nur Sachen raushaust, die du meinst oder gut zu finden oder die, wo du meinst, dass die gut ankommen, wirst du, glaube ich, als Künstler nicht glücklich, weil du dich zu sehr abhängig machst vom Konsumenten, der deine Kunst dann eher wirklich konsumiert und nicht, das ist eben die Vielschichtigkeit nicht wahrnimmt. Und das ist bei einer Fernsehsendung, auch wenn das jetzt so blöd klingt, auch so. Es gibt Wochen, an denen wir wirklich mit mega Anlauf da reinlaufen, eine richtig gute Sendung abliefern. Und dann ist aber auch die Kraft aufgebraucht, wirklich beim ganzen Team, wenn man sich da voll reinlehnt, dass in der nächsten Sendung das vielleicht eine andere Schattierung bekommt, dass es ein bisschen schwächer wird, dass eine andere Stimmung herrscht. Und ich finde das eigentlich gut, Werke abzuliefern, finde Alben auch generell gut, muss aber selber gestehen, als Konsument bei Musik höre ich auch die Hits, beziehungsweise also was ich zum Beispiel
skippst du beim ersten Mal, komm, Morrissey bringt eine neue Platte raus, das Beispiel mal, und du bist gespannt, hast die Platte,
hörst durch, bei Spotify, hörst komplett durch,
hörst du, von vornherein, aber nur einmal, oder zweimal,
nee,
oder
wie lange ich mache dann wirklich Repeat All und höre dann Platten, die neu rausgekommen sind von Künstlern, die ich wirklich gut finde. Jetzt fällt's mir ein, ich höre, was ich in letzter Zeit bei Spotify entdeckt habe, Superpunk. Das sind wirklich tolle Platten, weil die mega, kannst du wirklich, ich mag die total gerne, mega Band, mega Stimme. Ich weiß gar nicht, die haben sich, glaube ich, aufgelöst, was ich total schade finde.
Ja, es gibt der Carsten, der Sänger, hat eine neue Band und die heißen die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Sehr schöner Bandname, finde ich. Liga der, ja genau. Ist sehr an Superpunk angelehnt. Ganz, also Hand aufs Herz, kommt nicht ganz ran von der Dynamik her, soundmäßig, ist meine kleine Meinung, obwohl ich den Carsten sehr, sehr mag. Sowieso tolle Band, toller Texter und Superpunk, ja. Kann man auch eine Band, die man irgendwann mal entdeckt, genau.
Ja, die findet man dann und dann, da macht es total Spaß, sich durch die Alben zu arbeiten. Das habe ich einmal Superpunk, bitte, habe ich zuletzt gehört, glaube ich. Das ist irgendwie 10, 15 Jahre alt vielleicht. Und das ist ganz toll, weil das ist in einer Bonusversion, ich glaube sogar, ich guck mal, bei Spotify, glaube ich, auch drin. Ist auch bei Spotify drin. Genau, und da kann man nämlich am Ende, hört man die Songs und noch ein paar Live-Tracks und man kann das wirklich super durchhören. Ist nicht jedermanns Sache, sind deutsche Texte und so, da schalten ja eh viele ab. Aber das ist so die letzte Band, die ich wirklich durchgehört habe. Und wenn das neue Morrissey-Album rauskommt, alleine um hinterher fett abzulästern, weil der leistet sich gerade ganz schöne
Klopper. Ich weiß, Alter. Aber das ist schon länger so.
Krebs hat das Gehirn erreicht.
Ach, das weiß ich nicht. Aber er ist kein relevantes Sprachrohr mehr. Deswegen, das weiß er vielleicht auch. Und das verbittert ihn noch mehr. Und deswegen hat er irgendwie auch Bock drauf, so viel zu provozieren. Der labert sehr viel negativen Scheiß. Und ich habe gerade keinen Bock auf negativen Scheiß. Deswegen ziehe ich mir das gar nicht so rein. Naja, ich frage aus einem Grund. Du weißt, wir können ganz offen hier darüber reden. Wir haben super Arbeitgeber mit Spotify. Als wir vor 2 Jahren mal geredet haben über Spotify, war ich noch nicht so überzeugt von dem Konzept. Habe mich auch negativ geäußert dazu. Ich gebe jetzt ganz ehrlich zu. Und das ist ja auch, ich mache keine Werbung. Wir haben hier einen Job. Aber seit ich bei Spotify bin und auch viele Freunde von mir, ja, habe ich wieder Bock, Musik zu entdecken, Songs zu hören, aber es sind meistens einzelne Songs. Es ist keine ganze Platte, sondern man entdeckt Sachen wieder, die man lange nicht gehört hat. Die Bedienerfreundlichkeit bei Spotify, es macht total Spaß. Mit Tee schicke ich mir fast jeden Tag einen Link zu, ja. Jetzt ist aber die Geschichte...
Und alles über meinen Family-Account.
Über deinen Family-Account. Produktionen von so Platten kosten aber Geld. Viele Platten, vor allem viele Platten, sind echt scheiße produziert, weil man das Geld nicht mehr hat. Jetzt ist die Frage, sollen Arbeitgeber oder sollen Plattformen wie Spotify oder auch andere vielleicht auch Platten produzieren von Künstlern, wenn man auch weiß, die Platte wird sowieso, also wird online gestellt und man wird dadurch nicht mehr so wirtschaftlich werden, ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich habe mich mit unserem Kontaktmann von Spotify mal unterhalten. Red Bull zum Beispiel macht gerade in Berlin, fällt mir nur gerade dabei nämlich ein, hat ein Studio, da kannst du dich einmieten und kannst umsonst deine Platte aufnehmen. Die Sache ist, die hinten muss draufstehen, recorded im Red Bull Studio. Wird es vielleicht von Spotify irgendwann auch geben. Ich glaube, das ist so ein neues Ding. Ja. Die Frage ist, will man das oder will man das nicht? Schwieriges Thema.
Mit dem Mathe-Schütz, dem Red Bull-Typen dahinter, irgendwie habe ich keinen Bock, eine Platte aufzunehmen. Red Bull ist mir auch zu abgekühlt und ganz ehrlich, es hat immer beschissen geschmeckt und dieser Energy-Drink-Lifestyle ist hoffentlich endlich mal vorbei.
Der ist ja schon lange vorbei, oder?
Ja, und diese ganzen Tankstellen-Monster und dieser ganze Bums, das schmeckt alles nicht. Ich habe letztens wirklich für mich entdeckt, einen guten, alten, leckeren Espresso, knallt rein wie nichts anderes, bringt die auf Trab und du hast so eine richtig schöne Espresso-Fahne.
Und schön Zucker rein, ne? Oh Gott, ich liebe Espresso. Naja, grundsätzlich ist es einfach grundsätzlich eine Frage, die ich mir gerade stelle, ich gebe mir wahnsinnig Mühe und ich habe so, wenn diese Platte, das Geld, was mein Plattenfirmenboss mir gibt, nicht einspielt, dann zahle ich das ihm privat. Das würde ich machen, weil er da ja Geld investiert dafür, dass ich irgendwie eine Platte mache. Aber es ist grundsätzlich mal interessant zu wissen, wie das jetzt weitergeht und ob es überhaupt noch immer Albenkünstler geben wird oder ob man wirklich irgendwann drauf, dass man so 3, 4 Songs macht und die rausbringt. Das ist gerade interessant. Ich weiß nicht, wird die Platte aussterben? Letztendlich, dann können wir auch aufhören, über Musik zu reden, aber wird die Platte noch, wird es das immer geben, dieses Format, Künstler bringt
Leute in unserem Alter fangen an, sich wieder Plattenspieler zu kaufen. Ich habe mich letztens auch in einen Plattenspieler reinquatschen
lassen. Ja, wir sind aber nicht die Kids. Die Kids,
nein,
ganz ehrlich,
aber die gucken, wenn ich Bands zu Gast habe. Ja, wenn ich Bands zu Gast habe, bringen die immer wirklich wunderschön designtes Sammler-Vinyl mit. Eine richtig schöne Platte. Ich verschenke die mal ans Publikum nach der Aufzeichnung. Eigentlich scheiße von mir, weil ich würde die eigentlich gerne auch zu Hause haben und dann irgendwie auflegen. Ich habe mir jetzt einen Plattenspieler gekauft, habe ich schon erzählt, ne? Und ich finde, das hat was auch, sich hinzusetzen, ich trinke jetzt, wo es kälter wird, was ganz Leckeres. Und zwar immer Ingwer. Ich kaufe einen Ingwer, im Biomarkt Ingwer, schneide eine kleine Scheiben, koch den ein in so einem Liter Wasser, bis das richtig schön nach Ingwer schmeckt, dann, wenn es richtig schön knallerheiß ist, einen Löffel Honig rein in den Topf und dann mit dem Saft von einer halben Zitrone ganz frisch da rein und das macht wirklich gesund. Antibiotische Wirkung ist quasi natürliches Antibiotika und dann setze ich mich schön auf den Schaukelstuhl und höre so eine schöne Platte von vorne bis hinten durch. Eigentlich kommt, bei Morrissey komme ich runter, die alten Morrissey-Sachen, die Solo-Dinger und die Smith-Sachen habe ich jetzt durchgehört und ich gebe auch zu, ich habe so eine Box, eine USB-Box, wo ich dann mal den Plattenspieler ausmache und dann auch mal Superpunk gehört habe und einfach mal die Augen zu und die Dame aus Bulgarien ihren Job erledigen lassen, nämlich die Wohnung zu putzen, denn das mache ich ungern und ich bin immer gern dabei.
Ich weiß ja. Du, jetzt spielen wir ein bisschen Musik und dann gehen wir mal zu weiteren Themen zu. Ich habe nämlich auch eine wahnsinnig gute Songauswahl heute. Ein Künstler, der den Leuten wahrscheinlich sehr gut gefallen wird, die ihn noch nicht kennen. Marlon Williams, kommt glaube ich aus Neuseeland. Er hat gerade eine neue Platte am Start, die jetzt rauskommt. Aber die Platte davor, die hatte es schon in sich. Hört euch einfach mal den Song an, I'm Lost Without You von Marlon Williams. Das klingt wie aus der Zeit gefallen. Könnte auch ein Tarantino-Abspiel, also am Ende von so einem Tarantino-Film sein. Ganz großer Song. Wirst du auch mögen. Musst du dir mal anhören, Jan. Hast du auch noch einen Hit? Einen Tipp?
Einfach was von Superpunk auf die Liste tun. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Auch von dem Album, was ich jetzt gerade gehört habe. Ich würde sagen, Allein in eisigen Tiefen. Allein in eisigen Tiefen. Das von Superpunk. Einmal Superpunk, bitte, ist das Album. Hört euch mal durch Superpunk durch. Es ist speziell, aber der Name ist Programm. Ja.
Genau, bis gleich.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, das ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Klingt gut, Jenny Elvers. Sieht auch toll aus. Wir haben sie kennengelernt bei Schulz und Böhmermann, ne? Unserer tollen Sendung.
Ja, genau.
Machen wir die jetzt eigentlich noch weiter nächstes Jahr? Ich würde sagen, wir lassen uns das mal einstellen. Ganz ehrlich.
Du, ich muss nächstes Jahr auf Tour gehen. Ich muss wieder so tun, als wenn ich Musiker bin. Nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, so viel Konzerte zu spielen wie seit 5 Jahren nicht mehr.
Das ich gehe auch auf Tour. Auch ist ausverkauft. Ich meine, Tour ist ausverkauft. Ja. Gab einen riesen Fuck-up. Da ist irgendwie das System abgeschmiert. Irgendwelche DDoS, keine Ahnung, DOS-Attacke in der Eingabeaufforderung. Weiß ich nicht genau. Bildschirm schwarz. Und dann ist der Server abgestürzt. Und dann mussten wir die Karten verlosen, weil irgendwie alles durcheinander war. Das war wirklich kein Fehler von uns. Hat uns jemand gehackt. Wahrscheinlich Neider.
Hater und Neider.
Christoll.
Aus Neugierde. Ihr habt ausverkauft, finde ich super. Hast du groß Werbung gemacht? Habt ihr Plakate gemacht oder irgendwas dafür?
Nee. Hab einmal getwittert, dass die Karten jetzt da sind. Und also ein kleines bisschen das Sami Slimani oder die YouTuber-Phänomen, dann ging es relativ schnell und das haben auch viele Leute gleichzeitig sind auf die Webseite gegangen und deswegen ist wohl alles ein bisschen.
Ich habe auch keinen Bock mehr auf große Promokampagnen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich bin heute so ein bisschen mit mir beschäftigt. Ich höre auch gleich auf. Aber ganz ehrlich, Jan, dieses Ganze, dass man so große Kampagnen machen muss, auch für eine neue Platte, das ist doch alles auch anstrengend geworden, oder? So, und dann noch so eine Geschichte, so ein Überbau. Ja, die Geschichte ist über eine schwierige Zeit, die ich hatte. Oder sonst was. Es muss doch eigentlich auch mal reichen, wenn man sagt, so, ich gehe jetzt auf Tour und da kommt eine Platte und hört euch die mal einfach an, oder? Oder braucht man immer Künstler brauchen immer einen Überbau. Es muss immer um irgendwas gehen, oder?
Nee, ich finde, du sollst eine Geheimtour in der Lanxess-Arena in Köln machen. Ganz kleines Geheimkonzert.
Ja,
ganz
das
intim,
ist schön, ne?
Richtig schön im O2-Dome in Berlin.
Nee, ich spiele erstmal in kleinen Läden wieder. Ganz von vorne wieder anfangen.
Im kleinen Stadion.
Unterwürfe wieder einen kleinen Läden anfangen. Sag mal, ist das wirklich wahr mit Kristall, dass er das wirklich gesagt hat mit der Kristallnacht?
Das ist ein Ausschnitt aus dem Artikel vom Kölner Stadtanzeiger über den Auftritt von Kristall. Ist auch egal. Ich möchte ganz kurz, weil das viele Leute immer falsch verstehen, wir reden manchmal sehr explizit über einzelne Personen, zum Beispiel Bands. Da sind dann einige, die so ein bisschen dünnes Fell haben, die werden dann sauer auf uns. Man muss mal generell sagen, meine Philosophie, was das angeht, über Menschen im Showgeschäft, die in der Öffentlichkeit stehen, sprechen. Wer auf der Bühne steht, wird besprochen, und zwar meistens mit dem, was er auf der Bühne macht. Das geht mir auch so. Ich werde ganz gerne besprochen. Ich halte das auch wirklich sehr, sehr gut aus. Es gibt so ein paar Grenzen, die mich da nicht, also für so persönliche Beleidigungen, das muss nicht sein. Aber wenn man sich wirklich differenziert einigermaßen damit auseinandersetzt, finde ich das schon okay. Und ich möchte gerne mit dir über jemanden sprechen. Ich wollte schon lange machen. Ich habe mich die ganze Zeit davor geziert. Ich will es jetzt trotzdem mal machen.
Über meine Eltern.
Nein, über den Prominenten, einen lieben Radiomoderatoren-Kollegen, den ich wirklich immer sehr geschätzt habe, ein 1Live-Moderator der ersten 1Live-Generation. Und von dem ich in letzter Zeit so ein bisschen Sachen mitbekomme, wo ich immer denke, was ist da eigentlich los? Ich rede du weißt von wem, von mich rede?
Nee, ich höre 1Live ist außerhalb meiner Reichweite. Und die haben auch noch nie einen Song von mir gespielt. Okay, mach mal.
Fick ja, das ist der Olli Schulz, 1Live hat Olli Schulz gemacht. Nee, ich rede von Jörg Thaddäus. Jörg Thaddäus ist ein fantastischer Moderator, der...
Ist der nicht bei Radio 1 oder bei 1Live?
Bei Radio 1, bei 1Live. Aber vor vier Jahren fiel es mir so langsam auf, dass es so einen leichten Schlenker gab in all dem, was er jenseits seiner Moderationstätigkeiten so von sich hat, glaube ich, eine Kolumne geschrieben, hat sich auch so ein paar Mal dann an mir persönlich abgearbeitet. Nicht so ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich ist, dass das Ganze immer weiter sich in so eine Art, ich weiß gar nicht, das ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen rechts, sondern auch nicht sagen konservativ, aber in so eine Art Matthias Matusek-artige Richtung sich entwickelt. Also so eine generelle, man liest zwischen den Zeilen immer so eine generelle Unzufriedenheit, die auf der Suche ist nach einem Ziel. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, aber guck doch mal, wo die Unzufriedenheit herkommt. Vielleicht ist da das Ziel, wo die Unzufriedenheit auch hin muss. Es hat sich so eine gewisse, bei Jörg Thaddäus in den öffentlichen Äußerungen, so eine gewisse Sattheit, die sich komischerweise auch körperlich manifestiert hat, eingestellt. Und das hat mich total verwundert, und ich weiß gar nicht erstmal, wo das hinführt. Ich habe jetzt in der Neuen Zürcher Zeitung, die übrigens eine ähnliche Transformation durchgemacht hat. War das nicht mal so ein liberales Blatt? War das nicht mal die Zeitung, die man bewundert hat aus Deutschland, dass die Schweizer so ein tolles liberales Ding hinbekommen, wie sonst nur die Süddeutsche schafft oder sowas? Und jetzt auf einmal in der Neuen Zürcher Zeitung werden da so Töne angeschlagen, wo ich mich dann schon frage, bin ich hier irgendwie noch bei der NZZ oder ist das schon die FAZ? Und da hat Jörg Thaddäus einen Artikel geschrieben, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, dass Moderatoren gefälligst aufhören sollten, sich haltungsmäßig zu positionieren, was natürlich ein Witz ist, weil er selber als Moderator das im Rahmen dieses Artikels tut. Er wünscht sich Programme, wo man sich berieseln lassen kann, wo man ein kleines bisschen sich zurücklehnen und die Welt einfach, weißt du, so Peter Alexander, heimatfilmartig. Warum sollten wir über den Krieg reden, wenn der Wörthersee so schön ist? Und das war so der Tenor. Er hat dann über Serda auch abgezogen, landet am Ende bei Serda und mir, was ehrlich gesagt...
Hat er das in der Sendung oder innerhalb einer Kolumne gemacht?
Ich schicke den Artikel gleich mal. Ich finde es immer, die Idee groß zu denken, gerade so am Anfang mal große Zusammenhänge aufzumachen und mal nachzufragen und nachzudenken, aber am Ende dann bei den beiden unseriösesten Klassenclowns der deutschen Medienszene, bei Serda und bei mir zu landen, ist so ein kleines bisschen... Wie gesagt, auf der Suche nach der Herkunft der Unzufriedenheit, das liest man in jeder Zeile und sie trifft halt nie so richtig. Und das ist eine Entwicklung, die auch auf der Bühne sich so ein bisschen hat irgendwie für die CDU eine Veranstaltung moderiert, was jetzt prinzipiell von der Partei ist mir das scheißegal, aber ist halt journalistisch ist das so ein bisschen, wenn du als Journalist auf einmal im Wahlkampf...
Wenn du als Journalist für eine Partei, dann bist du kein Journalist mehr, dann bist du Journalist einer Partei, das geht nicht. Finde ich ganz klar. Wenn du irgendwie als Journalist, wenn du meinst, du willst journalistisch arbeiten, dann kannst du nicht für eine Partei irgendwie eine Gesprächsrunde moderieren oder sonst was. Weil du dich dann immer damit der Gruppe, also ganz, ist einfach das öffentliche Bild. Das kannst du nicht machen. Wenn du es wirklich irgendwie, finde ich nicht gut. Aber nichtsdestotrotz, vor einem Jahr habe ich Jörg Thaddäus bei Butterlindner getroffen. Da stand er vor mir in der Schlange. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Und dann hat er zu mir gesagt, Ist sehr teuer hier, schmeckt aber auch gut.
Das ist, sollte Butterlindner auf seine Schilder schreiben, ist sehr teuer hier, schmeckt aber auch gut. Naja, auf jeden Fall völlig ergebnisoffen, was ich jetzt denke, jetzt weiß ich gar nicht, wohin meine Gedanken gehen.
Es ist die Sache ist einfach, ab einem gewissen Alter werden wir irgendwie alle, uns hat man auch letzte Woche, das wollte ich auch nochmal kurz sagen, das fängt, als ich mich so aufgeregt habe über diese Kugeln in der Nase, ich bin kein reaktionärer Typ, der die Jugend nicht mehr versteht, ich hätte das auch mit 12 scheiße gefunden, Kugeln in der Nase. Also und ich finde auch nicht alle Leute doof, das haben, weil ich habe an so viele Leute gedacht in meinem Bekanntenkreis, die auch irgendwie einen Ring oder irgendwie so Blech haben. Es ist nun mal die Frage, du änderst dich im Alter. Die große Angst, zwei Ängste, die ich im Alter werden habe. Einmal, dass ich auch zu so einem Typ werde, der anfängt über die Jugend und das alles, was außerhalb seines Radius ist, mit dem er groß geworden ist, nicht versteht und anfängt rumpömeln. Das so möchte ich nicht werden. Und ich möchte kein schmieriger alter Sack werden, der anfängt so ekelhaft sexuell zu werden. Das sind so zwei, weil ich das ganz oft bei vielen Künstlern sehe, die ich sehr, sehr schätze. Und das ist aber eine Sache, ich weiß nicht, wie das ist, vielleicht denkst du in 5 Jahren oder wenn man 50 ist, ich meine, das sind bei mir nur noch 6 Jahre, oder du fängst an, dich zu verändern und ganz viele Leute, die sehr liberale Einstellung hatten, fangen auf einmal an, sich über Sachen irgendwie, die guten alten Werte müssen zurück. Ich finde, die guten alten Werte gibt's nicht. Es gibt Werte und die Werte haben damals bestanden heute. Sowas wie Ehrlichkeit, Treue, bla bla bla, müssen wir gar nicht drüber reden. Das sind Werte, die sind nicht von der alten Zeit oder neuen Zeit, die sind immer, haben immer Bestand. Und diese gute alte Zeit wird nie wieder zurückkommen und es wird auch nie wieder sich irgendwie, und es wird immer eigentlich was geben, was du nicht verstehst. Damit musst du leben, so, ne? Glaube ich, vor allem, wenn du alt wirst. Keine Ahnung, Jan, wenn wir mit 50 diesen Podcast noch machen, vielleicht pöbeln wir genauso rum oder werden auch so eine Typen. Man steckt da nicht drin.
Ich meine gar nicht, es geht gar nicht um Pöbeln. Es ist so ein kleines bisschen, vielleicht ist es tatsächlich nicht Verbitterung, sondern die Erkenntnis, dass der Tod tatsächlich unvermeidbar ist. Und dass man, je näher man dem Tod rückt, an den Tod heranrückt, dass man vielleicht umso verzweifelter auf der Suche ist, dem irgendwie zu entrinnen und das irgendwie so ein bisschen in andere Richtungen drückt. Ich habe was Interessantes gelesen über den Tod und da denke ich wirklich seit einer Woche drüber nach. Ganz kurz, weil ich glaube nämlich, dass das erstmal das Phänomen, dass alte Journalistenmänner werden einfach ein kleines bisschen merkwürdig. Viele Leute werden merkwürdig und werden wirklich reaktionär und schwer konservativ. Einfach aus dem Spaß daran vielleicht, aus dieser sadistischen Freude zu sehen, wie die junge Generation sich darüber aufregt, wie man so verbohrt ist. Also, dass man das auch gar nicht so richtig ernst meint, sondern es einfach so raushängen lässt, um einfach mal so ein bisschen edgy drauf zu sein. Und irgendwann merkt man nicht mal, dass man es schon übertreibt hat. Also das AfD-Phänomen eigentlich, das ist so eine intellektuelle Ver-AfD-Sierung. Gar nicht so in Richtung rechts, sondern eher so, jetzt sag ich es einfach mal gucken, was passiert. Was soll mir schon passieren. Ich bin eh steil auf die 60 zu. Und bald kommt Gevatter heim und schneidet mir mit seiner großen Sense, die Rübe ab. Dann ist er eh vorbei. Der Tod quasi als ultimativer Motivator. Wenn man jung ist, dann wird man quasi vom Redakteur beim Abgeben seines Textes auf die Deadline hingewiesen, so nach dem Motto, morgen musst du fertig sein. Und am Ende kommt der Tod, die ultimative, die letzte Deadline. Und wenn man dann so irgendwie über 50 ist, ich glaube dann so allmählich, denkt man, ach komm, ist doch scheißegal, hau ich raus. Wie gesagt, das Ganze nicht, also Jörg Thaddeus, toller Moderator, finde ich, gucke ich wahnsinnig gerne, irgendwie auch schon mehrmals persönlich getroffen, aber irgendwas.
Vielleicht hast du dich auch ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt gerade von dem. Hört dich ein bisschen so an.
Ja, ich weiß, es ist dann wieder die Unterstellung. Mir ist es wirklich ganz ehrlich, man kann mir eigentlich keine größere Freude machen, als aus berufenem Munde mal so was hingeknallt. Aber am meisten Freude habe ich dann daran, wenn es wirklich irgendwie eine Sache, wenn ein Nerv trifft. Es gibt so ein paar Journalisten, die mich wirklich getroffen haben und dann finde ich, das macht Spaß, aber einfach so haltlos so draufbollern und nicht mal erklären genau warum, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Auch so ein Phänomen, wir haben, weißt du noch, bei Sanft und Sorgfältig haben wir mal wochenlang nur Artikel über unsere Arbeit vorgelesen. Weißt du noch, diesen einen Typen von Potsdamer Neuen Nachrichten, der irgendwie einen Artikel über dein Konzert...
Die Redaktion wollte ihn noch einladen, da hätte er noch mal richtig auffangen können. Ich fand's einfach witzig. Ich finde auch jetzt gerade schon wieder, weißt du, die Specs, die Zeitung fand ich eigentlich immer so sehr fragwürdig. Jetzt haben die einen Verriss und ich weiß, ich bin befreundet mit Kettka und so und diese Platte kann man mögen oder nicht, aber einen Verriss gemacht zu dieser neuen Kettka-Platte, die meiner Meinung nach wirklich unwahrscheinlich gute Texte hat und die wirklich eine tolle Platte ist. Und ob man die Musik mag oder nicht, ist jedem dahingestellt. Aber da hat ein Typ mit Leib und Seele einen Verriss gemacht, wo ich denke, was ist da falsch gelaufen? Ich lese mal ganz kurz auf. Zu Nationalelf kompatiblen Uptempo-Rock lotet Markus Wiebusch und Kettka angestrengt 3 Tage bärtigen Weirdness mit seiner 3-Part-bärtigen Weirdness-Stimme bundesrepublikanische Links-Mainstream-Befindlichkeiten aus. Und dann geht's richtig los. Als Bertolt Brecht Ende der 20er Jahre sein episches Theater entwickelte, hatte er keine Ahnung, welchen Schaden er damit im deutschen Pop anrichten würde. Indem er sich von der Wirkungsästhetik des aristotelischen Theaters abwandt und die Bühne zur pädagogischen Lehranstalt umfunktionierte, diskreditierte er den Rausch als systemstabilisierendes Betäubungsmittel, das Klassendifferenzen zementieren helfe. Nicht nur durch die das ist so peinlich. Der Typ, guck mal, welche viel Fremdwörter ich kann. Guck mal, was für ein geiler Typ ich bin. Und ich bin bei der Specs, die hat damals schon keiner gelesen, weil genau so eine Arschlöcher, die verbittert sind und denken, dass sie über eine intellektuelle Haltung versuchen, Musik herabzuwirtschaften. Und ganz oft sind das die Typen, die finden dann, wie damals, Rödelheim-Hartrein-Projekt gut, weil das sind so Assis und sowas sind wir ja nicht. Die feiern dann so kultige Sachen und verstehen es einfach nicht, dass es einfach Musik gibt, ja, die vielleicht linksorientiert ist oder was auch immer und die vielleicht auch ein bisschen Gefühle zeigt oder was. Und du musst es nicht hören, aber sich wirklich so hinzusetzen und so eine Abrechnung zu schreiben, da denke ich mir auch, das ist auch gut, wenn das bald irgendwann ganz vorbei ist mit solchen Magazinen. Also, dass die immer mehr aussterben.
Vor allen Dingen ist es total, das klingt so ein bisschen so, wie ich während der Besetzung der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz geschrieben, mit eigenem Blut. So nach dem Motto, draußen die Polizei, aber hier drin mache ich jetzt Ketka fertig. Kann ich total verstehen, woher das kommt. Ist aber, wenn man also immer nur zurückguckt und dann quasi von Bertolt Brecht noch schön Aristoteles rausholt, um zu zeigen, was man da alles weiß. Also bei aller Liebe zu Akademikern und so. Ein bisschen Abiturverachtung ist manchmal gar nicht so falsch am Platz, besonders bei Musik. Musik und Humor kann jeder beurteilen, genau wie Eis. Der Geschmack ist verschieden. Mal schmeckt das Malaga, mal schmeckt das Stracciatella nicht. Jeder mag es anders. Und dann da so endgültige Urteile zu fällen, ist sowieso immer schwierig.
Mein Haar sträubt sich, weil dieser humanitätsdusende Betroffenheitspop so gut gemeint wie ästhetisch unerträglich, so sexy wie ein DGB-Trillerpfeifen-Demo und so revolutionär wie ein Refugees Welcome-Aufkleber an der Tür zur durchsanierten Altbauwohnung. Das ist dann so, was willst du denn eigentlich? Du kannst dir gerne so Diskurs-Pop anhören wie, was weiß ich, was keine Sau interessiert und du denkst damit, du bist auf einmal auf so einer ganz eigenen kleinen Welt, in der dich keiner erreichen kann und du bist anders als die anderen, aber es bringt nichts. Es bringt niemanden was, außer dass du dir selber gerade irgendwie einen abwächst drauf, dass du eine Band richtig verreißt. Und ich finde es auch völlig okay, wenn jemand was scheiße findet. Ich habe ja so viele Bands schon gedisst, aber mit einer Leidenschaft zur Musik, weil ich Fan bin von Musik und weil ich es geil finde, über Musik zu reden, weil es mir Spaß macht. Und ich finde es auch völlig okay, wenn jemand sagt, Olli Schulz, das ist scheiße, was er gemacht hat und sonst was. Aber so ein Blödsinn zu machen und sich darüber, also so eine Haltung und
Es ist vor allem, glaube ich, total befremdlich für viele Leute, die sich jetzt wundern, was auf einmal für Musik entsteht. Aber auch, das ist jetzt letztlich das, was auch so Leute wie dann der Thaddäus irgendwie dann zu Papier bringen. Diese Verwunderung darüber, dass auf einmal Leute, die sonst immer schön die Fresse gehalten haben, sich auf Position stellen, sich angreifbar machen und Bock darauf haben, streitbare Inhalte zu produzieren. Und zwar nicht mit dem Hintergrund, dass man denkt, das ist jetzt die ultimative Wahrheit. Also wenn ich mich zum Beispiel rausstelle, ist das ja quasi, das ist nicht mal von mir selber ernst gemeint. Das ist natürlich auch mal nur ein Versuch, dem irgendwie nahe zu kommen. Aber ich finde wenigstens den Versuch zu wagen, eine Position zu beziehen, ist besser als da zu sitzen und zu sagen, bringt doch eh alles nichts, weil in 20 Jahren sind wir alle tot und die Nazis gewinnen doch sowieso, so nach dem Motto. Das ist auch scheiße, natürlich. Und auch zurückzugucken, dann was hätte Brecht gemacht und sowas und das dann so einzuordnen.
Ja, und das dann in so einen Kontext überhaupt zu bringen. Ich meine, das ist eine Band, die machen seit, Markus Wiebisch macht seit 25 Jahren Musik, hat mit drei verschiedene Bands gehabt und sich dann darüber so abzuarbeiten, das ist peinlich. Das ist auch unangenehm, auch für alle.
Und diese historischen Lineale immer anzulegen, also dann irgendwie so Vergleiche von früher und ist nicht so gut wie früher, als Hans-Dieter Hüsch noch lebte, das war noch Komik oder in meinem Fach immer gerne Loriot, das war köstlich. Ja, aber Loriot war auch erst köstlich 5 Jahre, nachdem wirklich der letzte Trottel seinen Film gesehen hat. Und ich sag mal so.
Und irgendwann kriegt das so eine Eigendynamik, dass dann Leute so sagen, Loriot ist Kult. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal Ödi, Pussy, Papa, Antaport, hast du irgendwas wirklich gesehen, aber das wurde dann so oft irgendwie ist das das ist auch mit Helge Schneider so, viele Leute verstehen seinen Humor nicht, sagen aber, das ist ein Genie, weil sie gehört haben, der kann auch Jazz und sonst was, Helge Schneider ist großartig, ohne Frage, aber das ist dann irgendwann kommt es auch bei den Leuten an, die es eigentlich gar nicht, für die es eigentlich gar nicht gemacht ist, aber die wissen, das muss man jetzt auch so so mal sagen, ganz
ja,
kurz.
Naja, also diese komische Auseinander, ist ja alles okay und so. Ich finde das immer so ein kleines bisschen, ja, vor allen Dingen bekommt es dann auch so diesen unseriösen Hauch, dass man es wirklich dann nur noch macht, weil man selber Klicks damit generiert. Und wo es dann auch, wo dann quasi Verrisse geschrieben ja, werden, weil
also
man weiß.
Die Specs hat wahrscheinlich dadurch, dass wir darüber reden, sorry, ich will mich nicht anmaßen klingen, mehr Klicks jetzt, als jetzt die letzten 5 Jahre hatten. Aber weil es einfach auch eine Scheißzeitung ist. Aber was ganz anderes. Ich wollte. Oh Gott. Ist eine Scheißzeitung, das war schon immer so.
Ja. Was, es gibt gute und schlechte.
Ich habe auch meine Meinung. Weißt du, was ein gutes Magazin ist? Der Rockhard. Das ist ein gutes Magazin. Ich kaufe mir am Flughafen den Rockhard und sehe manchmal und freue mich diese Metal-Zeitung und denke so, geil, die gibt's immer noch. Edge of Sanity oder eigene Band, denkst du, die habe ich vor 20 Jahren, ich hätte nie gedacht, dass die noch Musik machen und dann gibt's die immer noch und ich freue mich darüber. Und das sind auch immer noch
Entschuldigung, da sind immer noch Redakteure, wolltest du sagen, ich will dich nicht mehr unterbrechen, Entschuldigung.
Nee, ich wollte Themawechsel auch gerade machen. Ich wollte mir gestern Abend schön gemütlich im Bett eine Folge der Preis ist heiß angucken, weil du es so hoch angekündigt hast. Google das und die erste Überschrift Schlagzeile, Jan Böhmermann will zu der Preis ist heiß.
Ja, das tut mir so ein bisschen leid, dass es ausgeufert ist. Das stimmt tatsächlich und ich habe dann, als wir es im Podcast erwähnt haben, habe ich direkt, ich glaube 2 Tage später, hat mich Thorsten Schorn, mein alter Kollege, nochmal liebe Grüße von 1Live direkt angeschrieben bei Facebook, hat sich total darüber gefreut, weil die Sendung läuft wirklich bei RTL Plus, das ist quasi das ZDF Neo von RTL, also ein kleiner Sender und hat da irgendwie so 250.000 Zuschauer, ist aber wirklich mit wirklich viel Liebe gemacht und das ist echter Enthusiasmus, tatsächlich unironisch und ich finde das auch blöd, wenn das dann wieder so ein Gewicht bekommt und man gar nichts mehr sagen kann. Ist aber, komm, da soll man sich nicht von abhalten lassen.
Mir hat einer ein Interview mit Harry Weinfurt gepostet. Der guckt sich das nicht an. Der klingt ziemlich verbittert. Warum haben sie...
Ja. Hast du dann gesehen? Hast du reingeguckt?
Nein, es gibt TV Now oder so eine Kacke. Da musst du dich
TV
aber anmelden.
Now. Nein, musst du nicht. TV Now ist jetzt frei. Ja. Dann klickst du auf den, gibst einen tvnow.de und dann gehst du auf den Button für RTL Plus. Das ist der 6. Button, RTL Plus, und dann kommt eigentlich direkt vorne, der Preis ist heiß. Folge 9 ist jetzt hier gerade oben und die Jana, habe ich auch gesehen. Jana hieß die Frau, die gewinnt dann was und das ist das beliebteste Format bei RTL Plus. Guck mal an. Siehst du, ist aber wirklich echt toll. Kann man ganz geil weggucken.
Und gehst du da jetzt hin, wenn die dich jetzt einladen?
Ja, ich würde erstmal ein bisschen das abdampfen lassen und irgendwann unauffällig würde ich da hingehen. Genauso, das ist auch total geil. Hast du es mitbekommen mit Dynamo Dresden?
Mit den Jan, halt dein Maul, du altes Wessi. Du Wessi, dann halt dein Wessi-Maul.
Halt dein dummes Wessi-Maul.
Hast du schon wieder so viel über Dresden gemeckert?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben wirklich ein ganz kleiner, harmloser Gag. Da gibt es diese komische wo quasi Hitler mal YouTuber verarscht oder parodiert. Verkleidet als Hitler, erfolgreiche YouTuber verarschen. Ist ein bisschen sperriger Zugang, aber eigentlich im Endergebnis eigentlich ganz lustig. Und
die
macht
Freiheit
auch Spaß,
nimmst du dir.
Den ganzen Tag im Hitler-Kostüm durch Köln-Ehrenfeld zu laufen und die syrischen Flüchtlinge zu erschrecken.
Also ein bisschen gruselig ist das schon.
Einige nicken aber auch anerkennen, wenn man dann zum Bäcker läuft. Naja, auf jeden Fall laufe ich dann da, habe ich da irgendwie mit dem Dynamo Dresden-Schal einfach den Witz gemacht. Keine Ahnung, liebe Grüße an meine Jungs in Dresden, Licht am Fahrrad, Dynamo. Das waren wirklich 6 Sekunden. Und daraufhin hat dann irgendwie der Verein sich bei Twitter gemeldet. Ja, aber wir haben mit Rechtsradikalen überhaupt nichts am Hut und wir sind Antirassisten und sowas. Ist ja alles schön gut, wenn der Verein so eine offizielle Linie hat. Natürlich wissen wir alle, ich glaube 3 Tage später, nachdem sie es getwittert haben, Meldung in der Zeitung, Jugendliche schlagen in der U-Bahn in der S-Bahn in Dresden Ausländer zusammen und grüllen dabei Dynamo Dresden Fangesänge. Natürlich, ich sag mal so, die Assis finden
Fußball,
halt...
Ja, aber die findest du im Westen genauso bei den Fußballvereinen.
Genau. Also das ist finde ich toll, Dynamo Dresden engagiert sich und so und ich habe dann gesagt, haben sie mich eingeladen zum Spiel, gehe ich gerne hin, ich habe jetzt irgendwie, wahrscheinlich dieses Jahr wird das nichts mehr, irgendwann nächstes Jahr, gehe ich gerne hin und das hat dann aber für die wieder so komische Schlagzeilen in der Sachsenpresse gesorgt, weil da dieser arrogante Westler auf einmal hier behauptet, bei uns gibt's Nazis, das stimmt gar nicht, wir sind ganz normal unpolitische Gewalttäter. Wir hauen Leuten aufs Maul, egal ob links oder rechts, egal, Hauptsache Blut spritzt. So, und dann haben die alleine die Vorstellung, dass jemand den Ärger auf mich den ganzen Samstagnachmittag aufrechterhalten konnte, um dann das Plakat zu malen, sich mit Freunden in der WhatsApp-Gruppe zu besprechen, was auf das Plakat drauf soll, mehrere Leute zu finden, die das dann halten im Fanblock, im K-Block und so, und dann stehen die da, lassen sich fotografieren, Böhmermann, du, halt dein dummes Fessi-Maul. Und dann... Das ist alleine, das ist schon nett. Und ich verstehe die Sprache auch.
Aber die Sache ist die, dass die Nummer wirklich, muss auch scheiße sein. Du lebst in Ostdeutschland, bist du Ostdeutschland und kriegst die ganze Zeit von Latz geknallt, dass du irgendwie rechtsradikal bist. Ich habe in Ostdeutschland so viele geile, vor allem auch in Dresden, sehr viele gute Konzerte gespielt. Und das ist auch, im Starclub war ich unzählige Male. Und es sind so viele gute Leute da. Also ganz ehrlich, ohne jetzt hier irgendwie ich habe so viele gute Konzerte in Leipzig gespielt, in Jena gespielt. Ich bin da immer wieder gerne. Und das muss auch irgendwann selbst jeden nerven natürlich. Das ist das Problem. Ich habe neulich, wer hat das nochmal gesagt, irgendein schlauer Mensch, genauso lange, wie die Wiedervereinigung gedauert hat, also wie das Land geteilt war, so lange wird es dauern, bis dieses Land wieder vereint ist. Und irgendwann hoffe ich, dass es wirklich passiert. Weil ich das auch irgendwie...
Die Mauer ist jetzt genauso lange weg, wie sie stand. Es ist, dieses Jahr ist so, diese Mauer genauso lange weg.
25 Jahre, wenn du... Ach, warte mal, 89?
Ja, die Mauer...
Die Mauer wurde... Ja, aber wann wurde Deutschland... Die Teilung...
62, ja, glaube ich. Ja. Mauer war vielleicht 62 und dann gefallen 89. Ich wollte noch kurz die Geschichte vom Tod erzählen, die ich gelesen habe. Ich glaube, es ist wirklich nur ein Satz, aber der wird dich wirklich verfolgen. Ja. Und ich weiß nicht genau, ob mich das positiv oder negativ verfolgt. Und zwar haben Wissenschaftler rausbekommen, das habe ich in der Bild-Zeitung gelesen, also ich sag mal unter Vorbehalt. Und nochmal ganz kurz, liebe Grüße nach Dresden. Böhmermann halt ein dummes Wessi-Maul. Das ist die Sprache Bremen-Nords, ganz ehrlich. Ich verstehe das schon. Alles gut. Das ist Menschen in Dresden sprechen meine Sprache. So, und jetzt zu der Todgeschichte. Es steht in der Bild, also unter Vorbehalt zu genießen. Und zwar haben Wissenschaftler rausbekommen, dass wenn man stirbt, dass es gewisse Szenarien gibt, dass der Körper stirbt, aber noch Blut- und Nervenfunktionen im Gehirn sind. Dass man quasi realisiert, weil das Bewusstsein noch einen Teil der Sinne aktiviert hat, bewusst und in Gedanken realisiert, dass man gerade gestorben ist. Bevor dann das Gehirn aussetzt. Dass quasi die letzten Sekunden, bevor du stirbst, noch mitbekommst, dass du merkst, wie dein Körper gerade gestorben ist. Weil noch Blut im Gehirn ist und weil das eben länger dauert, bis das da oben komplett aus ist.
Kommt drauf an, wie du stirbst. Wenn dir der Kopf abgeschlagen wird, dann weißt du es vielleicht, dann kriegst du es vielleicht nicht mehr mit. Oder?
Aber natürlich. Aber ich glaube, es ist ein Bruchteil einer Sekunde oder auch wenige Sekunden, dass du das noch mitbekommst. Sekunde. Schließt du von umringt von deinen Liebsten, die noch irgendwie keine Ahnung, die noch irgendwie dann sehen das, wie du stirbst, und dann denken die, der Alte ist tot. Scheiße. Und dann siehst du so, oh, endlich ist er weg, und das war das Letzte, was du mitbekommst von deiner Tochter. Endlich ist er und dann ist
endlich.
Endlich ist er, aber ich bin er noch gar nicht. Das war's dann.
Ach ja.
Aber ich finde den Gedanken von Rick und Morty, dass es unendliche Versionen von einem selbst gibt, finde ich auf eine Art tröstlich. Und dass das menschliche Gehirn, der Mensch gar nicht in der Lage ist zu erfassen, wie das eigentlich wirklich funktioniert.
Man sollte nicht alles wissen. Ich habe gerade gehört, irgendwie in Saarbrücken wurde eine Brücke gesperrt, weil ein 71-jähriger Mann auf der Brücke stand und springen wollte. Und dann haben die versucht, ihn davon abzuhalten, und nach 12 Stunden haben sie dann es geschafft, dass der sich nicht von der Brücke gestürzt hat. Der ist 71 Jahre alt, und dann denke ich aber auch so, ey, die haben alles gesperrt. Wer entscheidet echt darüber, wann du selber entscheiden darfst zu gehen? Und wenn er 71 ist und denkt so, es reicht mir jetzt, dann sollte man die Brücke freihalten vielleicht auch und denken, Alter, okay, ich klingt jetzt albern, ich will es auch gar nicht makaber machen, aber wenn irgendwann ein Punkt im Leben gekommen ist, wo du denkst, ich habe einfach, und es gibt keinen Grund, also es einfach so, ich habe einfach keinen Bock mehr, dann, also nicht, dass man die Brücke jetzt hätte freilassen sollen, was wäre ja eh, also, aber dass man dann auch 12 Stunden dem versucht, dann das beizubringen, dass er, und jetzt, also, das ist gar nicht makaber gemeint, aber ich meine ganz ehrlich, wann ist der Punkt, wo du selber sagen könntest, ich habe jetzt einfach, jetzt reicht's einfach,
Ja, habe ich eine andere Einstellung zu. Ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die sagen, wenn ich irgendwann habe ich keinen Bock mehr, einfach mache ich einfach Schluss. Finde ich, ich weiß, wahrscheinlich muss man in die Situation dann kommen oder sowas. Mhm. Aber ich finde das, bin da auch sehr ehrgeizig. Also auch was die eigene Lebensenergie angeht, ehrgeizig bis zum. Er hat sich durchgebissen. Er hat sich bis zum Schluss. Die Ärzte haben gesagt, ist keine Chance. Aber er hat noch 2 Tage länger gemacht, randvoll mit Morphium. Das wäre eigentlich so mein. Das ist so mein Style. Also ich fightend bis zum Schluss, hoffnungslos, und alle sagen schon, Mensch, jetzt lass doch endlich, ich hab keinen Bock mehr zu Papa zu fahren oder zu Opa ins Krankenhaus. Jetzt reicht's langsam, und der Alte jetzt langsam. Am Ende war es dann auch ganz gut für ihn. Das wird bei mir so sein. Weil ich halte mich daran fest, und wenn es nicht mehr anders geht, und dann sagen, ach ja, komm, dass die Verwandten alle erleichtert sind, dass endlich vorbei ist.
Das letzte große Rattenrennen, ne? Warum schauen alte Leute immer, früher jedenfalls meine Großeltern, in die Zeitung und gucken nach nach welcher gerade gestorben ist, diese Todesanzeigen. Warum macht man das? Weil man dann denkt, geil, noch wieder einen überrundet oder so. Ist es, das ist das letzte große, das ist die Neidgesellschaft. Ich habe keine Ahnung.
Wir machen aber ein bisschen Musik. Ganz kurz, wie macht man das denn jetzt später? Wir werden nicht mehr in die Zeitung gucken. Todesanzeigen gibt's nicht mehr. Guckt man dann quasi, wer länger nichts mehr gepostet hat und versucht man rauszufinden, ob der noch lebt. Dann schreibt man irgendwie eine Facebook-Nachricht. Hey, du hast schon länger nichts mehr gepostet, Olli.
Und ja, kommt das nichts, ist, und dann, weißt, das ist und dann generell eine Frage, wie ist das mit dem Internet, mit dem Facebook? Hat jemand deinen Facebook-Zugang, wenn du zufällig kurzfristig sterben solltest, dass du dem man noch rein kann?
Kurzfristig.
Dann kann, heute keine Vorstellungen mehr. Also, dass jemand das noch posten.
Nee, ich bin da ganz abergläubisch. Ich habe immer einen getimten Post, den ich jeden Tag aufs Neue time. Also, das ist immer auf 1 Uhr nachts. Jeden Tag, und es ist immer ein großer Abschied von allen, falls mir irgendwas passiert oder falls ich irgendwie überfahren werde oder keine Ahnung. Und immer nachts, kurz vor 1, verlängere ich das Veröffentlichungsdatum um 24 Stunden. Das heißt, wenn ich also sterben sollte, wird nachts um 1 quasi, weil ich nicht mehr auf den Knopf, wie bei Lost. Ich muss quasi jede Nacht, immer quasi eine Zahlenkombination eigentlich. Ich muss jede Nacht an den Computer, um das Veröffentlichungsdatum um 24 Stunden nach vorne zu schieben, damit keiner denkt, dass ich gestorben bin. Das ist so meine Strategie.
Das wäre mir viel zu anstrengend. Das würde ich dauernd vergessen. Da würde dauernd Todesnachrichten sein, weil ich vergessen würde, auf diesen Button zu drücken.
Nee.
Olli ist schon wieder gestorben.
Ja, und ich muss aber auch täglich ändern, weil ich natürlich auch mich mit vielen Leuten immer streite und dann täglich immer das Testament ändere und die letzten Beleidigungen, die ich noch loswerden möchte, das verändert sich natürlich täglich. Also wie so ein wirklich ganz verbitterter, verquerer, neurotischer, sexuell nicht ganz einordnbarer Typ.
So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes kurz.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute ist unser Gast Jan Böhmermann, bekannt aus Funk Fernsehen. Ja. Und außerdem Sue Holner, die Redakteurin. Wir sind
hallo
hier
Sue,
bei der
Sie sind dabei.
Hallo Sue, kommst du mal schnell ans Mikro ran. Hallo, ich bin der Moderator, hier ist Olli Schulz, hier ist der Preis. Hallo, wie schön.
Hallo.
Yeah, Handschütteln. Sue, bist du kurz da?
Hallo Sue!
So.
Was?
Oh, was ist das für ein Geräusch?
Was ist das für ein Geräusch?
Keine Ahnung, ich höre Sue im Hintergrund. Du bist der Gast und Sue.
Ich komme schon.
Hey. Hallo Sue!
Hallo.
Sie sind dabei!
Hey. Sie sind dabei heute bei der Preisezeit. Herzlich willkommen! Ein einfacher Mensch. Cool, herzlich willkommen. So, und jetzt geht's auch schon los. Hier ist der erste Preis, den es zu gewinnen gilt. Ich bitte um beide Parteien einen Preis abzugeben, ja? Es geht um den Olli Schulz und Jan Böhmermann, um das Fakir-Set mit Schlange, mit Korb, mit Turban.
5,90 €.
Jan, was schätzt du?
Nicht ganz wichtig, nicht überbieten ist ganz wichtig. 9, 9, 8, 8, 8. Ich trinke noch einen Sekt. 10, 10. Ich würde sagen 10. Ich sag 10.
Damit gewinnt Jan Böhmermann das Böhmi und Olli Schulz Fakir-Set. 79 Euro. Sue, musst du mal bedenken. Schlange ist drin.
Fakir-Set.
Nicht Fakir-Set.
Ach so, Fakir.
Das Fakir, nicht das Fakir-Set.
Nochmal. Neues Spiel, neue Runde.
Ich finde das Geile an der Preis ist heiß, dass du endlich dein Supermarktwissen in eine Quizshow einbringen kannst. Wie ich mich auskenne, ich bin wirklich Einkäufer, ich kaufe regelmäßig und sehr gerne ein und ich kenne mich gut aus mit Preisen und ich wäre wirklich super im Butter einschätzen, alle Produkte des täglichen Bedarfs und auch mal, wenn man so neuer Frischkäse raus ist.
Was kostet ein halbes von Butter?
Halbes von Butter, je nachdem, was du kaufst. Also es geht von 69, würde ich sagen, los. Dann gibt es aber auch 1,19. Es ist ungefähr vergleichbar mit einem Liter Milch. Ja.
1,19, okay,
ich bin darin richtig schlecht.
Kaufst du nie einen zu?
Ich kaufe weniger ein als mein Mann. Aber ich habe nie Bock, Preise zu vergleichen. Ich schmeiße immer einfach alles rein.
Und der Mann zahlt.
Und nee, jeder zahlt selber. Also wenn ich einkaufen gehe, muss ich zahlen und wenn er einkauft, wir gehen selten zusammen einkaufen.
Was mir auffällt, ganz kurz, weil die Butterpreise, das haben wir in der Sendung gerade, haben wir es diese Woche? Nee, ich glaube nächste Woche, wir haben eine Doppelaufzeichnung gemacht diese Woche. Wir haben, glaube ich, über Butterpreise geredet. Diese Woche. Butterpreise, die höchsten Butterpreise seit Jahren. Und es ist mir tatsächlich aufgefallen, die Preisschwankungen sind extrem bei Butter. Meine Butter, ich verrate nicht die Marke, aber ich kaufe eigentlich immer ganz gerne eine gute Butter, weil ich mir wir sind live. Wir sind live.
Gesalzen oder ungesalzen?
Natürlich ungesalzen. Ab und zu kaufe ich mir diese französische Butter mit dem Meersalz drin, die wirklich super, super lecker schmeckt.
Mit dem runden Deckel.
Genau, mit dem runden Deckel, die es übrigens in Frankreich in Rot gibt, in Deutschland in
Sag
Blau.
Sag nicht den Namen.
Sag ich nicht. Und ich kaufe immer gute Butter, weil ich mir einrede, dass man das auch schmeckt an den Backwaren. Ich bin ja so ein Toller, ich back ja so gerne. Und das stimmt, glaube ich, dass das mit der guten Butter besser schmeckt. Und die ist richtig teuer geworden. Ich glaube, die kostet über 2 Euro, meine Butter.
Ich habe mich in Jan, verliebt, das hat er gar nicht mitbekommen, als er irgendwann mal mitten in der Sendung aus dem Effekt heraus gesagt hat, wir haben wieder über das Kochen geredet, ein unerwusstes Thema, und er meinte, ich bin eine kleine Küchenfee. Das fand ich so süß, wirklich. Habe ich bis heute nicht vergessen.
Das war der Moment. Ja. Und hat er schon mal was für dich gebacken, Olli?
Nee, hat er nicht, aber darum geht's auch gar nicht. Jan backt nicht für mich und ich backe auch nicht für ihn. Aber das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das war jetzt hier so ohne zwei. Ich bin eine kleine Küchenfee, hat er gesagt. Ach, das ist so schön. Kann mal einer bitte raussuchen aus den Sendungen, bitte. Das ist schön. So, wir machen mal ganz kurz Pause und dann geht's hier weiter mit...
Ja,
was? Mit der großen Partysendung.
Ja, bis gleich.
Ja.
Live.
Bis gleich. Achso, nee, wir machen...
Was ist los, Olli? Das ist live, das ist spontan, das merkt man hier. Geht's drunter und drüber bei Fest und Flauschig. Wie auf dem Parkfest früher bei Radio 1. Das war auch immer lustig. Haben auch viele Leute gesagt.
Ich geh mal zurück auf mein Stühlchen.
Ja.
So. Ich wünsch mir...
Was ist cool. Los?
Komm runter, Jungs.
Super,
Online.
Olli.
Von der Band Online Drawing. One-Line Drawing.
Online-Drawing.
Die haben ein Lied, weil der Sänger hat, glaube ich, immer viel mit rumgemacht mit Mädchen in England, als sie auf Deutschland waren. Christiane, bitte einen Kuss. Das Lied heißt Bitte einen Kuss. Und das, obwohl er Ami ist. Ein sehr, sehr schönes Lied. Das hören wir auch nochmal.
Ja, von mir kommt von Haftbefehl zusammen mit Millionär dieses Dasein, die deutsche Version von It's a Hard Knock Life, höre ich inzwischen ganz gerne mit den Kindern, die den Text komplett auswendig können.
Ich muss mal eine Sache kurz loswerden. Ein paar Leute haben mich angeschrieben, du unehrlicher Hund. Ich war bei Steiger in der Sendung, habe gesagt, ich kenne Trettmann nicht. Und dann habe ich erst gecheckt, dass es Ronny Trettmann ist. Der macht schon seit Ewigkeiten Musik. Und habe das in der Sendung mit dir, hast du mich gefragt, ich meine, ja klar kann ich den. Mir ist erst später bewusst geworden, dass das Ronny Trettmann ist, der wirklich schon sehr lange im Game dabei ist. Und ich kannte den schon. Deswegen, weil Leute gemeint haben, ich bin ein Lügenhund. So, den wünschst du dir. Nee, was wünschst du dir? Du wünschst dir Hafti?
Ich wünsche Millionär und Haftbefehl dieses Dasein. Das Sample aus, weiß gar nicht, irgendein Disney-Film von Jay-Z, legendär Hard Knock Life. Kennt man, oder? Jay-Z Hard Knock Life.
It's a hard life. Und ich wünsche mir One-Line-Drawing mit Bitte einen Kuss. Und dann sind wir gleich nochmal da zum großen Finale hier heute in unserer Live-Sendung.
Live! Wir sind live dabei, hier auf dem Parkfest von Spotify. in der Bikini-Zone von Heidi Klum. Warum auch immer.
Die Cosmopolitan hat sich getrennt von Heidi Klum. Ist kein
Witz. Zweite Geschichte, ich habe gehört, dass Heidi Klum, wenn Heidi Klum mit ihrer Familie verreist, dass sie immer die komplette erste Klasse für sich buchen im Flugzeug. Ja, ist egal. So, sollen die machen.
Würde ich auch gerne
die da oben. Die da oben machen was, machen Lüre und Truch und wir hier unten in Dresden, uns bleibt nichts über als Spaltmoderatoren bei ZDF Leo beleidigen.
Lem Cottbus, die waren immer fies zu mir. Da machen wir nie mehr als 50 Leute im Publikum. Egal. So, bis gleich.
Hallo, mein Name ist Boris Blocksberg und ich bin auf Ketamin im Berghain. Seit ich Fest und Flauschig höre mit Jan und Olli, komme ich langsam wieder runter. Dafür wollte ich mich bedanken.
Ja, hier ist die Sendung, die Selbsthilfegruppe.
Liebe Grüße, Boris. Einer unserer treuesten Zuhörer ist rausgeschrieben worden aus der Bibi Blocksberg Kassettenserie und seitdem auf Ketamin seit 30 Jahren. Ich würde gerne wissen, wie die Frau aussieht, die Bibi Blocksberg spricht. Warte mal ganz kurz.
Die Ellie.
Elfie Donnelly ist, glaube ich, die Schreiberin. Sprecherin?
Ich glaube, am Anfang war es eine andere Sprecherin, die ersten 8 Folgen, und dann wurde es eine neue Sprecherin. Die erste hat noch so eine ganz raue Stimme gehabt von Bibi Blocksberg.
Die erste war eine andere. Ich erinnere mich.
Die erste Bibi war eine andere.
Die Bibi Blocksberg, die erste Folge 1 und 2 und ab Folge 6 von, war das, nee. Folge 1 und 2 war Susanna Bona Silvic.
Die ersten beiden, wirklich. Nur zwei?
Die ersten beiden und dann hat sie ausgesetzt, nämlich die Folgen 3 bis 5 und ab Folge 6 spricht sie alle. Das ist die bekannte Stimme von Bibi, Susanna Bonasewicz, und ich gucke jetzt mal, wie die aussieht, weil das habe ich noch nie gemacht.
Habe ich auch noch nie gemacht.
Das ist Bibi Blocks. Willst du mich verarschen, ganz ehrlich?
Aber ja, die ist doch schon alt, oder?
Die ist älter als du auf jeden Fall. Susanna Bonasewicz. Susanna, S-U-N.
Oh, das ist ein, nicht mal Susanna. Eine Deutsche.
Wie bitte? Unsere Deutsche, Bibi Blocksberg, weg, so weit ist es schon. Jetzt nehmen uns die Ausländer auch noch Bibi Blocksberg weg. Typisch. Und wir zahlen GEZ dafür.
Geht gerade nicht, Schatz. Ich hatte mal diese Rubrik mit den Superhelden, Soliman, ne? Der Soliman ist eine Mischung aus Solarium und Solidarität, wollte ich noch kurz erzählen. Der Soliman war ein guter und sozialer Politiker, aber auch sehr eitel wie der Bosbach. Er ging jeden Tag ins Solarium. Eines Tages platzten die Röhren und die ganze Strahlung gelang in seinen Körper. Seitdem kann er jede Hautfarbe und damit jede Kultur annehmen. Soliman. So vermittelt er zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen und sorgt für Frieden. Übrigens ist er der Anführer von allen Superhelden. Vielen Dank an Tim, der hat diesen Superhelden kreiert. Genau.
Und komm, Mr. Soliman, Soliman, Banana. Also Susanna Bonasewicz, liebe Grüße. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich wieder die wichtigen Sachen vergessen.
Wir waren
ist
bei
egal, müssen wir nächste Woche nachhören.
Du fliegst doch ins Ausland heute, oder?
Das möchte ich nicht verraten. Das ist ein Geheim, das möchte ich jetzt nicht in der Sendung hier besprechen. Geht dich überhaupt nichts an. Geht dich einen feuchten Kehricht an.
Ist ja gut. Aber ich will dir mal, guck mal, so sieht Susanna aus. Das ist ja ganz
Susanna
schön.
Bonasewicz hat auch die Stimme von, ich glaube, die Nanny gesprochen, was mich total verstört hat, weil das ja nun keine Kinderserie ist, aber im klassischen Sinne. Und die Nanny spricht genauso wie Bibi Blocksberg. Eine unverkennbare Stimme, genau wie Sascha Dräger, der den Tarzan oder später Tim von TKKG spricht. Wie Andreas Fröhlich, wie Oliver Rohrbeck, wie Jens Wawracek, das sind die Stimmen Deutschlands. Die deutschen Stimmen. Olli, ich hab mir ein tolles Buch gekauft für 100 englische Pfund. Ich war nämlich kurz für einen Tag in England letzte Woche. Warum, darf ich nicht verraten. Es gab auf jeden Fall in der Stadt, in der ich war, einen Nazi-Flohmarkt.
Eine Sache, Jan, du wirst langsam international, ne? Der deutsche Markt muss sich lang, genau wie damals Marlene Dietrich. Du gehst rüber, ne? Über den großen Teich. Es dauert nicht mehr lange.
Nein,
oder?
Ich war aus privaten Gründen. Ich war einen Tag in Manchester, in der Nähe von Manchester, und war da auf einem großen Nazi-Flohmarkt. Da gibt's einen Flohmarkt, war da zufällig ein Nazi-Flohmarkt, das heißt, also zwei Stände, wo ich glaube, es war ein Pole, der in England da Nazi-Devotionalien verkauft hat, also wirklich so Hakenkreuz-Scheiße und so, also der ganze Bums, den man bei uns nur quasi in der Film- und Fernsehausstattung bekommt, weil er verboten ist, und da gab es ein Zigaretten-Sammelbuch. Meine Mutter hat mir schon mal in Kenntnis meiner Vorlieben das Olympia-Zigarettenbilderbuch von 1936 von der Firma Remsmar geschenkt. Und es gibt auch ein Zigarettensammelbilderbuch von Adolf Hitler. Steht ganz groß drauf, Adolf Hitler an der Seite, ein riesen Hakenkreuz mit einem Vorwort von Josef Goebbels aus dem Jahr 1936, wo die Menschen, das war ja vor Facebook und vor Internet, wo die Menschen mit ganz tollen Fotografien dem Führer ein kleines bisschen näher rücken können. Das war ja noch der gute Führer. Das war 1936, ist noch nichts Böses passiert, zumindest nicht.
Da war noch ein feiner Junge, ne?
Nee, und also natürlich nicht, aber das war, also der Versuch, dem Führer quasi den Menschen wirklich unter die Nase zu reiben. Und wahnsinnige Bildunterschriften, wahnsinnige Bilder, die ich noch nie so gesehen habe. Der Führer im Telefon mit so einer komischen Lederhaube auf. Ein Kind möchte die Hand des Führers anfassen und so. Wirklich interessant und vor allen Dingen hochinteressant, wie Goebbels damals, ich glaube, die mangelnde intellektuelle Tiefe von Hitlers Reden und überhaupt die ganzen Reden von diesen bellende Nazis verteidigt hat. Der hat nämlich gesagt, es gibt zwei Arten von Rednern. Es ist jetzt schlecht, es ist nicht Goebbels, aber es gibt zwei Arten von Rednern. Es gibt den Redner, der aus dem Geiste spricht. Das sind meistens Redner, die das Parlament hervorbringt. Und es gibt den Redner aus dem Herzen. Und nur der Redner aus dem Herzen vermag es auch, die Herzen der Menschen, des Volkes zu erreichen. Mhm. Und deswegen, das bezog er natürlich auf, es ist nicht so, dass es ihm an intellektueller Fähigkeit gebricht. Auch er ist in der Lage, den Kopf einzuschalten. Jedoch nutzt er ihn als Werkzeug, um über die Rede an die Herzen der Menschen zu erreichen. Also das war die Erklärung, warum, also für Leute, die gezweifelt haben, ob das denn, also ganz ehrlich, der Führer, der erzählt doch nur Schwachsinn. Nein, der erzählt keinen Schwachsinn, der spricht direkt zu den Herzen. Und das wieder mal jetzt in Kombination oder angelegt an diese schrecklichen Aufnahmen, wo man den Führern echt sprechen hört, also wo Hitler habe ich dir mal geschickt, ne, diesen Link, wo man ihn hört.
Ich habe mir das Hörbuch, was du mir neulich im Auto, als ich dich zum Hotel gefahren habe vor ein paar Wochen, hast du mir empfohlen, die NS-Ton, die Tonbänder der vom Nürnberger Prozess.
Der
Auschwitz-Überlebenden,
ja. Genau. Achso, der vom Nürnberger Prozess,
genau. Genau, und das hat mich so runtergezogen und ich verstehe auch, das ist immer so eine Sache, wo ich dann wirklich komplett, wenn man sich das anhört, denkt man, wer wirklich, welcher Schwach, egal ob Ost, West oder wo du herkommst, wer wünscht sich sowas zurück, so eine Menschen und so eine Welt, die wirklich so... Ja. Wir hätten das, alle da
das,
nicht
über das Ding
wir,
ist,
wir alle nein, aber, ganz ich weiß es ist eine ziemlich einfach wir alle hätten in dieser Welt nicht überlebt und nichts zu suchen gehabt und auch die Leute die sich irgendwie denken dass sie sich in irgendwie in eine rechtsradikale oder auch darüber reden dass der Führer ja auch gut ist und sagen denk mal drüber nach also irgendwie das ist alles wir hätten alle nicht überlebt so eine ich bin so froh dass dieses ja egal das hat mich extrem runtergezogen
das Ding ist Leute die man quasi als rechtsradikal bezeichnet dass der Trick oder das Ding ist ja oder dieser Gedankentwist ist, dass sie das ja nicht tun, weil die Schlechtes wollen, sondern weil sie quasi denken, dass Leute, die es nicht tun, Schlechtes wollen. Also dass das quasi, weißt du, der Antrieb ist nicht, ich tue jetzt Böses, damit es allen Menschen schlecht geht, sondern ich muss jetzt mal eben kurz vielleicht ein bisschen radikaler sein, damit es eines Tages allen Menschen besser geht. Das ist ja das Perfide daran. Die Leute haben den Führer ja nicht gewählt oder Hitler nicht gewählt, weil sie gedacht haben, es ist ein schlechter Typ, sondern weil sie gedacht haben, er ist die Rettung, er ist derjenige, der es hinbekommt. Und dieses ganze bösartige Bleffen, was wir heute so, allein diese Uniform, diese Aufmärsche, all das hatte für die Menschen einen positiven Sinn. Und das ist das Perfide daran, dass selbst die Aufseher in Auschwitz, die gar nicht, also SS-Wachen, die nicht schwer indoktriniert waren, sondern die schon gezweifelt haben, haben gedacht, ja, das ist ein notwendiges Übel, jetzt müssen wir einmal ganz kurz diese Millionen unschuldigen Menschen ermorden, aber danach geht's uns allen besser. Also weißt du, der Antrieb war immer der auf dem Weg nach etwas Besserem zu sein, ein totaler Irrweg natürlich und das macht's eben so gemein, dass du eben nicht merkst, wenn du abgleitest in irgendwelche merkwürdigen Ideologien und Gedankenwelten, weil es sich anfühlt, als sei es der einzige Weg zum Ziel oder als sei es der richtige Weg für eine bessere Welt und das war damals genauso. Und wenn du dieses Führerding durchguckst, das ist so würden heute Fanbücher über Tokyo Hotel oder keine Ahnung, irgendwelche Teenie-Bands würden da drei Texte drin stehen. Es ist wirklich nur das Zuckpuh
der hätten Zucker. Hätten die damals schon Netflix oder Spotify oder sowas gehabt, ne? Vielleicht wären die Leute ein bisschen abgelenkt gewesen und hätten sich nicht so fokussiert auf die Scheiße. Keine Ahnung. Auf alle Fälle leben wir in einer deutlich besseren Welt, als es jemals der Fall war. Ganz ehrlich, und viele, die sich darüber beschweren, was erwarten sie? Immer, es muss doch was passieren. Was soll denn jetzt passieren, dass du in deinem Leben jetzt, du willst doch vielleicht einfach mehr Geld oder willst eine Rassen, also eigentlich Scheiße, also egal, komm,
man landet vor allem, wenn man mit Leuten diskutiert, immer wieder am selben Punkt. Diese Diskussion, die Argumentation sind immer die gleichen und am Ende stehen sie da und wissen keine Antwort mehr, weil es einfach keinen Sinn macht, es ist einfach Schwachsinn. Und dann zu fordern, wir müssen alle mal ein bisschen uns entspannen und runterkommen und auch mal die Leute mal laufen lassen, das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite, wenn du keine Grenzen ziehst, wenn du sagst, alles ist möglich und auch auf der Frankfurter Buchmesse muss man da auch irgendwie Ruth Maria Kubitschek sich nochmal angucken, was der dazu zu sagen hat. Es hat mich noch nie interessiert, was Rechtsradikale... Wie heißt denn nochmal der Typ, der hier...
Das ist eine Schauspielerin.
Nein, ich weiß, der komische Verlag, diese komischen Rumschreiereien da gab. Es hat mich noch nie irgendwas überrascht, was aus dem Mund von einem Nazi rausgekommen ist. Habe ich alles schon 10-mal in anderen Varianten gehört. Es bringt einen intellektuell nicht weiter. Es ist nie was Neues, es ist immer nur das alte Aufkochen dieser gleichen braunen Suppe. Es führt einfach zu nichts.
Du bist doch Gehirn gewaschen, Alter, echt jetzt. Du bist von den Amis Gehirn gewaschen worden, Alter.
Ja, und ganz ehrlich, diese ganzen Beleidigungen, die man da, wenn man irgendwie im Internet unterwegs ist, Systemling und sowas. Wisst ihr was, Leute, ganz ehrlich, wenn das System die Demokratie ist, ne? Wenn ihr mich Hofnarren nennt, meinetwegen, wenn der Hof der Hof der Freiheit ist, dann bin ich der Hofnarr, dann bin ich der Systemling. Alles andere macht nämlich keinen Sinn. Dahinter steckt nichts anderes als eine kodierte, der kodierte Wunsch nach Abschaffung von Demokratie. Und ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht zu machen. Es gibt, solange es was nichts Besseres gibt, würde ich sagen, bleiben wir erstmal dabei. Und ich wüsste nicht, was Besseres gibt. Bei allem Scheiße, Zeugs irgendwie.
Eine Sache, die wirklich sehr, sehr gut ist gerade, um das Thema noch in eine leichtere Richtung am Ende der Sendung zu lenken. Schaut euch bitte auf YouTube Nathan For You an, und zwar die Folge Frozen Joghurt. Das ist pures Comedy-Gold. Das ist das Witzigste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Kennst du das denn?
Nee, aber ey, guck mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal bitte, kannst du auf meine Facebook-Seite mal bitte gehen? Auf meine Facebook-Seite. Ja. Ich habe nämlich vorgestern was gesehen. Das würde dir auch gefallen. Ganz neuer frischer YouTuber. Meine Facebook-Seite, habe ich das Video gepostet von dem. Warte mal, ich gehe auch mal kurz drauf, ob das wirklich jetzt noch ganz Jan oben Böhmermann. Ist. Ich glaube schon. Jan Böhmermann, die Jan richtige, Böhmermann. Nicht meine private Facebook-Seite, sondern die Dienstseite.
Ich wollte neulich mal.
Und das oberste, ich glaube, das oberste Video ist es, glaube ich.
Warte mal. Das Urteil. Der Ostfriese. Nee.
Nein. Einen drunter. Da siehst du.
Europa Comedy Summit.
Nein, warte.
Neo-Beiträge.
Beiträge. Ja. Jan Böhmermann hat einen Beitrag. Nein, Maxim hat einen Beitrag getan. Es ist der allererste Beitrag auf meiner Facebook-Seite. Alter Olli, ey, das ist ja wirklich unangenehm. Googeln unter Beobachtung hier. Der allererste Beitrag auf meiner Facebook-Seite. Jan Böhmermann.
Das ist deine private. Sorry,
ich bin auf meine private. Ich doch, du. Mann, ey, Olli, ey, ganz ehrlich.
Ey, ich bin nicht mehr so schön. Ey, Jan, ich bin 44. du arbeitest mit einem alten Mann zusammen, ganz ehrlich.
Ja.
Du arbeitest mit, aber das, so. Ich finde deine
Seite. Siehst du das jetzt?
Ich finde die Seite nicht. Ich finde die nicht. Ich gebe Jan Böhmermann ein, dann kommt dieses Bild, wo du so debil in die Kamera.
Ja. Ich schicke dir Olli Schulz. Ja, so. Schulz, schicke ich dir jetzt. Olli Schulz, ich hab's jetzt.
Die Schwatten aus Fräsen, Jungs.
Der ist es. Jetzt machst du den mal bitte an und bitte mit dem Ton und von Anfang an bitte. Und ich möchte dabei sein, wie du dir das anguckst.
Die Schwatten aus Fräsen, Jungs. Aber ich
der Schwatten aus Fräsen. Ja, kommst du? Kannst du einen Ton machen? Denn.
Ja, nicht so ein Druck. Ey, wir können auch schneiden, Jan.
Nein. Das sollen die Leute mal mitbekommen, was wir hier hinter den Kulissen für technische Schwierigkeiten haben. Wo gehen die Fenster nochmal zu? Wo mache ich nochmal meine Dropbox zu? Hilfe, meine Festplatte ist gleich voll.
Ja, wie muttert nun hier? Wie der geilet nicht so. Oder anders gesagt. Bit Corp in, ne? Mittendrin hier, klar. Ja, hätte mir das auch anders gedacht hier, aber. Läuft doch im Bett ein Stuhl hier, ne? Und dann.
Geil.
Ja, Hammer. Nun sitzt ihr hier. Backbase. Tja, 360 PS. Aber Gewinner ist verdammt klar. Ja, happy keen Chance.
Ne? Oh, ist das geil.
Können wir nur luren und da blitz jemand kommt, der unsere Route hacken darf. Ja, dann wird er wieder hier. Ob die Fuhrs drücken.
Oh, ist das geil.
Ach, der Dieg.
Weißt du was?
Ne? Immer weiter. Ist das nicht mehr schockt. Und dann noch 30 Hektar. Geschafft.
Mega. So, und damit sind wir wirklich in der Rassistenfalle, die Louis C.K. bei Saturday Night Live neulich gesagt hat. Es ist einfach absurd, wenn ein Dunkelhäutiger, ein Schwarzer in diesem Fall, original besseres Plattdeutsch schnackt, als ich es jemals kann. Also es ist der Wahnsinn. Und das ist genau, Louis C.K. hat mal dieses Ding gemacht, wo er so meinte so, hey, ich bin kein Rassist und sonst was, aber ich ertappe mich bei diesem modernen rassistischen Ding. Er geht in ein Hähnchenhaus und es wird von 3 schwarzen Frauen geführt. Und er denkt sich, okay, cool, 3 schwarze Frauen. Und genau so denke ich, ich kann es mir nicht freimachen. Geil, ein Schwarzer, der mega plattisch. Das ist einfach nicht, das kriegst du nicht alle Tage. Es gibt im Fernsehen diesen einen. Es ist mega geil. Es ist mega cool. Und es macht dann irgendwie,
Jared die Baba, es spricht fließend platt, der spricht so gut platt, da ist meine Oma selbst platt und die spricht gut platt.
Ja.
Der ist im NDR, macht da so eine Platt-Talkshow. Naja, das soll das Ende gewesen sein. Ich muss jetzt wirklich ganz kurz los, weil der Jet steht schon auf dem Innenhof und ich ist ein Senkrechtstarter und ich muss jetzt gleich los in ein anderes Land. In einem anderen Kontinent. Ich sag mal, es geht Richtung Osten.
Schönes, fremdes Land.
Es geht Richtung Osten. Ich möchte mich schönes Wochenende in Aserbaidschan machen.
Wenn du dich mit NATO triffst, ne, weil du die Nummer, wenn du dich mit NATO jetzt triffst, ne, das war meine Flamme. Jetzt.
Sonst können wir im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses einfach beide was mit NATO anfangen.
Nee, das geht so einfach nicht. Jan, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann haben wir auch nochmal wieder Schulz und Böhmermann. Nächste Woche ist, glaube ich, wieder ein großes Schulz-Olli und Janni-Wochenende.
Ja, ist es das?
Oder? Nee. Übernächstes
Wochenende.
Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Du fliegst jetzt noch ins Ausland. Ja. Lifestyle of the Rich and Famous. Mhm. Das waren Paul Ripke und Joko Winterscheid. Living the Dream.
Tschüss, bis bald. Ich denke gar nicht mehr an Klaas, Paul. Klaas kann mir gestohlen bleiben. Klaas ist echt... Ich als Joko, ich denke an Klaas gar nicht mehr. Ist mir voll egal. Klaas ist mir im Arsch vorbei.
Weißt du was? Und der Paul, der hat niemals die Qualitäten, wie ich sie haben könnte. Ich, Klaas. Das war's.
Tschüss.
Tschüss. Ey, Jan.
Hä?
Lass mal Klaas und Joko wieder zusammenbringen.
Gute Idee. Ich habe aber, als sie sich getrennt haben, vor lauter Enttäuschung die Handynummer von den beiden gelöscht. Hast du die noch?
Ja, schicke ich dir zu.
Ich glaube, Klaas hatte die 2 und Joko hatte die 1. Oder was umgekehrt?
Am Ende, ne?
Hm. Ne, die haben, glaube ich, nur eine Nummer. Von ProSieben haben die eine Handynummer so, bekommen, stimmt, mit nur einer Zahl. Damit die den Vertrag unterschreiben.
Du rufst Joko und nicht Klaas.
Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao. Bleiben Sie geschmeidig. Tschüss. Und bleiben Sie vor allem fest und ein bisschen flauschig.